einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin André, grüß dich, Stefan. Da sind wir wieder.
Hallo André. Und ihr wisst es, ihr kennt es, ihr mögt es, ihr liebt es. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und natürlich auch guten Abend, wann auch immer ihr diese wundervolle Folge hört. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei unserem Podcast. Ja, wir haben wie immer tolle Themen. Natürlich ein Thema, was sehr gefragt ist, aber natürlich wollen wir euch auch insgesamt einfach mal ein Marktupdate wieder mit auf den Weg geben.
Richtig, genau. Das machen wir heute. So ein kleines Marktupdate und ich habe was ganz Spannendes mitgebracht. Schon wieder diese wunderbaren Nummern. Ich habe einen neuen ERC-Standard mitgebracht. Auch hat auch wieder was mit Agenten zu tun. Ich hatte beim letzten Mal, oder wir haben einer der letzten Folgen, haben wir ja über den ERC 8004 gesprochen, was so ein bisschen das Rahmenwerk für Agenten auf Blockchain sozusagen bietet in der Ethereum-Plattform. Und da gibt es ein paar Erweiterungen und ein paar Informationen und ein paar Neuerungen dazu. Und ich habe mir mal herausgesucht, wie groß denn dieses Ökosystem mittlerweile gewachsen ist innerhalb der letzten Monate. Und ja, da gebe ich mal so einen kleinen Rundumschlag heute. Richtig.
Genau. Wird auf jeden Fall wie immer sehr, sehr interessant und sehr lehrreich. Aber wir wollen natürlich als erstes einmal kurz auf den Markt blicken und schauen, was ist denn so in den letzten Tagen passiert. Natürlich ist der Markt gerade in Zeiten wie diesen stark geopolitisch abhängig. Es ist halt einfach so. Das heißt, News, die rauskommen oder natürlich Aktionen, die schlussendlich auch passieren, haben gerade extrem Einfluss auf den Markt. Entweder sieht man, dass der Markt wieder mehr ins Risiko gehen möchte, oder man sieht natürlich, dass der Markt in ein absolutes Risk-Off-Szenario geht, so wie wir es zum Beispiel halt auch Anfang März gesehen haben, als dieser Krieg ausgebrochen ist zwischen Israel, Iran, USA. Und in der letzten Woche ist es tatsächlich dann soweit auch gekommen, dass es zumindest ein Waffenstillstand vereinbart wurde, und der wurde größtenteils, es gab dann natürlich erstmal wieder ein bisschen Diskrepanz und Ausnahme und ein bisschen Grenzen antesten, so wie man es halt immer in solchen Szenarien tatsächlich sieht. Jeder will irgendwo versuchen, so eine Hand oberhalb zu haben und testet Szenarien. Das kann natürlich auch komplett schief gehen, in dem Fall aber an sich gut gegangen. Und dann war es tatsächlich auch so, die Trading- und Investierwoche war vorbei und dann sind die spannenden Gespräche in Pakistan, weil die Pakistaner haben als Mediator dort zur Verfügung gestanden und haben gesagt, okay, wir helfen euch dabei, die Gespräche zu führen und versuchen euch auf einen Nenner zu bringen. Also ihr seid herzlich eingeladen, das hier zu tun. Und dann war es auch so, dass die Iraner und die Amerikaner sich in Pakistan dort an den Verhandlungstisch gesetzt haben. Laut J.D. Vance haben sie 21 Stunden verbracht und versucht, miteinander zu verhandeln. Und dann ist mehr oder weniger zu dem, was eigentlich im Vorfeld auch angekündigt war, das Worst-Case-Szenario eingetreten. Und zwar kein Deal. Aber nicht nur das, sondern alle Amerikaner sind wieder zurückgeflogen. Und das war eigentlich ein Szenario, wo man sagt, jetzt geht's los. Jetzt brennt die Scheiße richtig. Kein Deal. Trump hat gesagt, kriegen wir keinen Deal und die Straße wird nicht geöffnet, wird es quasi die Hölle losbrechen. Und dann am Montag hat man auch schon gesehen, die ganzen Märkte sind erstmal wieder in ein Risk-Off-Szenario gegangen. Wir haben große Gaps gesehen und dann saß man mehr oder weniger vor den Charts und hat einfach nur noch darauf gewartet, dass die erste Rakete wieder irgendwo einschlägt oder losfliegt. Darauf hat man vergebens gewartet. Es ist tatsächlich nichts passiert. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, denn auch ich war eher darauf zu sagen, okay, jetzt geht's hier wahrscheinlich wieder los, aber es ist nichts passiert. Und das war ein bisschen verwunderlich, weil diese Drohungen, war man der Meinung, hätte man ernst nehmen können. Allerdings sieht es aktuell so aus und die Zahlen und der Markt spiegelt uns das auch so wider, dass das jetzt scheinbar zu einer Verhandlung, zu einem Deal kommen wird. Also zumindest gehen die Märkte wieder ins Risiko. Wir sehen das an den Aktien, S&P, also in den Aktienindizes, der S&P 500, Nasdaq, stehen wieder kurz vor ihrem All-Time-High. Die haben extrem stark jetzt wieder aufgebaut, obwohl der Markt stark mit einer Gap geöffnet hat am Montag. Haben die Märkte gestern stark wieder aufgebaut. Heute sehen wir auch, dass sie weiter aktuell aufbauen. Wir sehen, Öl pendelt sich jetzt gerade so um die $100 ein. Das ist ja auch das, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Öl kann zwar noch etwas weiter runtergehen, wenn man wirklich sieht, okay, das Öl fließt wieder in Mengen und Scharen, und ich denke, darauf wird es auch demnächst hinauslaufen, wenn diese Straße von Hormuz komplett minenfrei gemacht wurde und wieder komplett als sicher gilt, in Anführungsstrichen sicher, was man von der Region aktuell, die immer noch sehr destabilisiert ist, nicht wirklich alles als sicher bezeichnen kann, aber dass dieser Schiffsverkehr wieder, sage ich mal, zumindest seine 70-80% aufnehmen kann. Und wir haben es gestern auch schon in den Medien gesehen. Es sind scheinbar wieder sehr, sehr viele Schiffe durch die Straße von Hormuz auch durchgekommen. Und dort sieht man halt, okay, der Markt ist dazu bereit, das zu akzeptieren. Und wir sehen es auch an den Zahlen, an den Commitment of Traders Reports, dass hier wieder eher auf die Long-Seite geswitcht wird. Und das zeigt uns, also anhand der Daten und den Charts, zeigt uns das, dass hier sehr, sehr wahrscheinlich ein Deal gefunden werden kann in naher Zukunft, was die Märkte dann auch nochmal etwas mehr aufatmen lässt, aber das wurde jetzt gerade schon eingepreist. Natürlich kann es auch immer zu Überraschungen kommen und ab nächster Woche, weil wie gesagt, es wurde noch kein offizieller Deal gefunden. Es heißt, am Donnerstag werden diese Verhandlungen wieder aufgenommen und der Waffenstillstand gilt noch bis nächste Woche Dienstag. Das heißt, wir haben jetzt quasi noch eine Woche Karenzzeit. Entweder ist es jetzt ein Aufatmen des Marktes und der geht sofort in die Distribution und ab nächster Woche, wenn dieser Waffenstillstand ausgelaufen ist, kein Deal gefunden wird, geht's wieder los. Der Markt zeigt das aktuell nicht, aber ich sag mal so, zu der nächsten Woche werden wir sehr, sehr wahrscheinlich dann anhand der neuen Commitment of Traders Report sehen, ob dort wieder ins D-Risk gegangen wird oder halt nicht. Aber insgesamt sieht der Markt gerade stark long aus. Was heißt das für unseren Kryptomarkt? Wir sehen auch, Bitcoin, Ethereum haben wieder aufgearbeitet. Ethereum steht wieder bei 2400 Dollar, hat jetzt auch in den letzten Tagen wieder stark zugelegt. Und Bitcoin steht wieder bei seinen fast 75.000 US-Dollar, hat also auch wieder einen starken Schub nach oben hingelegt. Wir sind aber weiterhin immer noch eher in einer Range-Phase, sowohl bei Ethereum als auch bei Bitcoin. Ich denke, dass das hier für den Chart, also zumindest jetzt kein Start eines Bullruns ist. Wir sind, wie gesagt, noch in der Range, wir sind noch nicht aus der Range ausgebrochen. Und selbst wenn wir aus der Range ausbrechen, werden wir sehr schnell in diese Range auch schlussendlich wieder zurückkommen. Also ich sehe kein riesiges Aufwärtspotenzial, aber ähnlich wie bei den anderen Märkten erstmal ein Aufatmen in den Märkten auf jeden Fall, bis der Markt dann wieder zurückkommt und wir quasi in diesen Preisbereichen, in denen wir uns aktuell und in denen wir uns in den letzten Wochen befunden haben, dass der Markt sich dort auch weiterhin erstmal stabilisiert. Dann kommt ja auch schon demnächst das Sommerloch, was dann ab Juni losgeht. Das heißt, es ist jetzt auch nur noch 6 Wochen hin. Überleg mal, wir haben schon Mitte April. Ist schon
witzig. Ich bin schon voll im Sommerfeeling. Ich bin schon voll im Sommerfeeling. Ja, genau. Morgens früh haben wir 3 Grad. Juhu. Ja, genau.
Juhu, also, da kommt Sommerfeeling.
Nein, ich will es nicht wissen, wie viel Grad du hast. Nein.
Bei mir vorne steht auch eine 3. So viel kann ich sagen.
Ja, dahinter steht aber noch eine Zahl. Ist egal. Ja, genau.
Und deswegen, also ich sage, dass wir sehr, sehr, wie gesagt, keine Finanzberatung, keine Anlageberatung. Ich will mich da absichern. Ich will euch auch nirgendwo reinlocken oder so, sondern das ist halt das, worüber wir schon seit Monaten auch sprechen. Diese Range-Phase ist die Zeit, sich nach und nach in den Markt einzustaffeln und nicht abzuwarten. Und wenn der Markt dann wieder bei kurzzeitig vielleicht 80.000, 85.000 steht, zu sagen, oh, jetzt habe ich den Einstieg verpasst, jetzt muss ich reingehen. Und dann findet sich der Markt bei 65.000 ganz schnell wieder. Und man sagt, oh, hätte ich es mal nicht gemacht. Ja, sondern mit Ruhe, Verstand und einer guten Strategie in diesen Markt reinzugehen, ist das, was man halt schlussendlich machen kann. Und wir sehen jetzt halt gerade so kleine Pops, ja, und wir sehen Lebenszeichen vom Markt. Wir sehen, dass der Markt hier stark akkumuliert. Wir sehen, dass der Markt hier schön aufgefangen wird. Und was wir jetzt schlussendlich sehen wollen, ist, dass diese Range-Phase, so wie es normalerweise macht, weitergeht. Oft sehen wir dann auch kurze Ausbrüche nach oben oder nach unten. So kleine Fake-Szenarien, um genau diese Menschen abzuholen und ja zum Verlieren zu bringen. Den Markt, das gehört nun mal dazu, der Markt ist ein Schlachtfeld. Ja, auf der einen Seite gewinnt jemand, auf der anderen Seite muss jemand dieses Geld verlieren. Ja, genauso derjenige, der das Geld gewinnt. Nur jemand anders. Auf der anderen Seite muss jemand sein, der das Geld gewinnt. Und das ist halt im Markt einfach so. Ja, es ist halt schlussendlich ein Schlachtfeld und kein Heititai, we all gonna make it, weil so ist das tatsächlich im Markt nicht. Das funktioniert nicht. Es ist ein schöner Slogan und das macht Sinn. Und die Ideologie dahinter kann ich halt auch verstehen, weil wir wollen irgendwo alle etwas miteinander teilen, für das wir Interesse haben, aber nicht jeder kann in diesem Markt schlussendlich gewinnen. Und deswegen braucht man halt eine vernünftige Strategie. Und die zeigt uns halt, dass dieser Preisbereich, über den wir lange gesprochen haben, in dem befindet sich der Markt, gutes Kauflevel. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da, dass wir auch nochmal ein sogenanntes Liquidationsevent sehen, um nochmal schön die Liquiditäten mitzunehmen, um nochmal einen schönen tiefen Kaufpreis anzusteuern, wo der Markt dann auch wiederum die Shortseller in den Markt reinlockt, die getrappt werden, indem dass der Markt dann ganz schnell wieder zurückkommt und auch dort wieder die Leute, die sich auf der Shortseite positionieren, zum Stoppen gebracht werden. Und solche Szenarien, gerade in den Kryptocharts, sehen wir halt sehr, sehr häufig. Und das ist ein Szenario, worauf ich warte. Das heißt, hier ist ein schönes Szenario, sich für sein Spot-Portfolio einzudecken. Sollte der Markt nochmal tiefer kommen, sehr schön, hat man immer natürlich noch ein schönes Nachkauflevel und dann wieder in der Range weiter akkumulieren. Und wenn er dann ausbricht auf dem Weg nach oben, wo wir noch ein gutes Stück Zeit haben, dass wir über All-Time-High sprechen, das wird alles noch etwas länger dauern. Aber auf diesem Weg sollte man schon wieder anfangen, seinen Fokus zu shiften. Und genau das ist das, was den Markt so spannend macht. Weil die meisten sagen, ich warte darauf, dass der Markt steigt, um dann zu kaufen. Wer aber sich jetzt schon positioniert hat und dann bei den steigenden Märkten schon anfängt, okay, jetzt kann ich mir überlegen, wo verkaufe ich, wo skaliere ich aus dem Markt wieder raus. Ja, da seht ihr nämlich, wer auf der anderen Seite steht. Die Leute, die jetzt denken, ach scheiße, ich müsste jetzt kaufen, weil der Markt geht jetzt gerade wieder hoch. Und ihr seid dann die Verkäufer für diese Käufer, die spät zu der Party kommen. Und dieses Mindset, dieses Verständnis für den Markt, das dauert eine Zeit lang, bis man das entwickelt. Aber das möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben, dass das sehr, sehr gut ist. Die Leute, die spät zu der Party kommen, denen könnt ihr das dann zu den noch teureren Abendkassenpreisen verkaufen.
Ach, das ist ein schönes Bild. Das finde ich super. Aber man hat das natürlich auch kommen. Also man muss fairerweise sagen, wenn man so ein bisschen das liest, man hat das auch kommen sehen. Ne? Also es ist so ungefähr so circa eine Woche her, also anderthalb Wochen, dann hat man so deutlich gesehen, dass doch viele dann halt risk-on gegangen sind. Ne? Also die Mag 7, die ganzen IT, ich sag mal lastigen Firmen, alle so ein bisschen angespannt und alle so im Zug. Also man hat das dort deutlich gesehen, dass da ein bisschen was passiert, unabhängig jetzt davon. Und alle haben eigentlich damit gerechnet, dass es halt einen Deal gibt. So, und ich glaube, das war schon eingepreist. Und deswegen hast du auch schon so ein bisschen den Zug gesehen. Ja, so. Und wenn ich jetzt gerade nochmal auf den Fear and Greed Index, also sprich für Krypto drauf gucke, wir sind bei 56. Also wir kommen von einem Level, von 11 oder von 8 hoch auf 56. Das heißt, wir sind schon wieder gut in einem Mittelfeld. Und das ist natürlich auch ein Indikator, wo viele sagen, okay, ich gehe Risk on. Ich gehe so ein bisschen auf Long-Position hoch. Also das sieht man schon deutlich. Ja, muss man ganz klar sagen. Ja, definitiv.
Ja, natürlich. Und das ist halt das Interessante, was wir gesehen haben. Es ist halt eine sehr, sehr starke Marktmanipulation natürlich halt auch wieder gewesen. Das hat man natürlich immer. Auch in den Charts, wie immer, gerade auch in den letzten Wochen haben wir es mitgenommen. Gerade die Aussagen, die im Vorfeld getätigt wurden, speziell auch von Trump, der gesagt hat, wir werden eine komplette Zivilisation auslöschen. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber es sieht danach aus. Solche Aussagen, kurz bevor tatsächlich veröffentlicht wurde, dass ein Waffenstillstand gekommen ist, was natürlich halt auch, also da ist der Markt stark, gerade auf der Retail-Seite, in den Risk-Off gegangen. Und du hast dann gesehen, dass diese Risk-Offs, die ausgelöst wurden durch solche panisch machenden Aussagen des Präsidenten der USA, die wurden sehr schnell und sehr stark wieder aufgekauft. Und da hat man schon gesehen, okay, es sieht tatsächlich nicht so aus. Und wenn man sich die Commitment of Traders Reports anguckt, gerade auch im S&P 500, hat man halt genau in der Woche gesehen, wo der Markt sehr, sehr tief stand, sich dort gehalten hat und es immer schlimmer aussah und es eigentlich quasi nur noch darum ging, okay, drückt jetzt jemand diesen roten Scheißknopf oder halt eben nicht. Dort hast du dann auf einmal gesehen, dass über 40.000 Long-Kontrakte für S&P Long geöffnet wurden. Das heißt, 24.000 Kontrakte Long wurden geöffnet, 16.000 Kontrakte Short wurden geschlossen, was einfach ein immenses Volumen ist, ein Switch von Short auf Long. Und ein paar Stunden, beziehungsweise, was heißt ein paar Stunden, also man hat den Report gesehen, man hat schon gesagt, okay, hier wird stark in den Long geswitcht, der Markt geht aber weiter nach unten. Und dann in der Woche kam dann halt auch, es wurde ein Waffenstillstand vereinbart und wir setzen uns wieder an den Verhandlungstisch. Da hast du natürlich diesen Raketenstart nach oben gesehen und jetzt hast du auch in den Commitment of Traders Report der letzten Woche, hast du dann halt gesehen, dass da jetzt die ersten Take Profits genommen wurden, aber nicht auf der Short-Seite aufgeladen wird. Das heißt, es wurden Longs wieder geschlossen, wurden auch nochmal ein paar Short-Positionen geschlossen, aber es wurde jetzt nicht wieder geschiftet, dass man jetzt sieht, also von diesen 40.000 Kontrakten, die man dort gesehen hat in diesen Reports, die auf der Long-Seite sind, durch die geschlossenen Shorts und die geöffneten Longs, hast du diese Woche gesehen, dass davon 8.000 Long-Kontrakte geschlossen wurden, was die TPs sind. Aber du hast jetzt nicht gesehen, dass irgendwie neue Shorts geöffnet wurden, weil das ist schlussendlich nicht wirklich passiert.
Kann man sagen, wo es hingeht? Also, oder ist es dann einfach nur, dass ich es auf die Seite lege und warte? Also ist es ja eine abwartende Position oder was, also wie kann man sich das dann vorstellen?
Also das Overall-Sentiment, also in Nasdaq ist ungefähr noch knapp 70% Long, 30% Short bei den Institutionen. Im S&P 500 hast du ungefähr ein Hedge. Das heißt 50% Long, 50% Short. was eher eine wartende Position ist, aber die Tech-Firmen sind eher weiter long-orientiert, weil sie natürlich halt auch dadurch, dass dieser technologische Sektor so ein starkes Wachstumspotenzial hat, dass dort mehr Risiko gegangen wird, anstatt im S&P 500, wo eher so ein bisschen gemächlicher reingegangen wird, weil natürlich da auch noch so die Frage ist, okay, wie stark wird es jetzt eine Energiekrise noch auslösen? Haben wir es abwenden können? Kommt das erst noch? Wird das noch mit eingepreist? Steigt die Inflation wieder stark, was die Zinsen zum Ansteigen bringen würde, was der Wirtschaft schaden würde, was Arbeitslosenzahlen nach oben bringen würde, was eine Stagflation auslösen könnte? Das sind natürlich alles noch Fragen, die können jetzt noch nicht zu 100% beantwortet werden. Aber was man natürlich sagen kann, ist, vielleicht wird es einen kleinen Schaden anrichten, aber keine globale Katastrophe, wenn dieses Problem jetzt kurzfristig gelöst wird und die Schiffe und das Öl und alles wieder dort fahren kann, ganz normal. Sollte es jetzt aber wieder eskalieren und wir kommen nochmal in ein 4, 6, 8 Wochen Zeitfenster, wo dort wieder nichts durchläuft, dann können wir schon sagen, dass wir sehr wahrscheinlich in eine globale Weltwirtschaftskrise reinrutschen werden und viele Länder in Stagflation gehen werden. Aber wenn wir das abwenden können, dann sehen wir natürlich, also was Aktienkurse, Aktienindizes angeht, dann sind wir ganz klar auf 9 Euro.
Spannend. Spannendes Update.
Ja.
Ja, also ich bin mal echt gespannt, was natürlich, also am Ende des Tages ist es nur ein Ding. Ist die Straße offen, ist die Straße geschlossen, gibt es weiter Theater dort? Das ist im Endeffekt das Einzige, was im Moment gerade den ganzen Markt beeinflusst. Komplett. Mhm. Also von rauf nach runter. Natürlich sieht man so ein bisschen Verschiebungen, aber am Ende des Tages, ja, ist es alles das. Ja, also ganz klar. Was ich noch gesehen habe, fand ich auch interessant, dass mehrere Bitcoin-Treasuries tatsächlich auch ihre Bitcoins rausverkauft haben. Fand ich auch interessant. Also Mara Holding habe ich jetzt gesehen. Die haben im März, haben die mal eben 15.000 Bitcoins mit 1,1 Milliarden verkauft. Fand ich auch interessant. Ja, Rückkauf von Wandelanleihen. Und noch so ein paar andere, da waren halt, das sind mal 3.700 Bitcoins verkauft, das ist Riot Platforms und so weiter. Also es gab schon ein paar, aber Mara Holding war halt die größten, die tatsächlich ihre Treasuries verkauft haben. Fand ich auch interessant und belastet natürlich, ja. Also klar, die wollten ihre Bilanz ein bisschen bereinigen, das verstehe ich auch alles. Aber fand ich auch interessant, dass das noch dazu geführt hat.
Ich meine, die Range, in der sich Bitcoin befindet, die ist natürlich groß mit knapp 15% Fluktuation, die wir aktuell hoch und runter haben. Aber schlussendlich, wenn du jetzt so hörst, okay, 1,1 Milliarden wurden abgeschossen, 15.000 Bitcoins, dann kannst du aber auch sehen, wo sich der Preis momentan hält. Das wurde einfach ganz locker vom Markt wieder aufgefangen.
Genau.
Das heißt, wir sehen,
geschluckt.
Es wurde geschluckt.
Nicht wahrgenommen. Sag mal so, es wurde nicht wahrgenommen. Ja.
Es hat den Markt nicht wirklich gejuckt. Das heißt, wir sehen, also jetzt muss man das einmal ins Logische setzen. Was sagt uns das? Was zeigt uns das? Wir sehen manche, die wollen Geld umverteilen. Die wollen raus aus Bitcoin, die wollen Risk-Off haben, die wollen ihre Bilanz verändern, was auch immer. Wir sehen aber halt auch, dass es dementsprechend sehr, sehr viel Verkaufsdruck gibt, aber wir sehen dementsprechend dadurch, dass der Markt nicht tiefer geht, haben wir also auch ein extrem hohes Kaufinteresse in genau diesen Preisbereichen. Wenn wir uns daran zurückerinnern, was ich vor ein paar Monaten zu euch gesagt habe, was ist das für ein Preisbereich, in dem wir uns aktuell befinden? Es ist der Akkumulationspreisbereich, nachdem die ETFs online gegangen sind. Das heißt, das hier, der Bereich, wo der Markt zwischen 70.000 und 55.000, diese Range ist der Preisbereich, wo die Akkumulation der Institutionen richtig stark stattgefunden hat. Weil als diese ETFs online gegangen sind, haben wir erstmal einen Preisspike gesehen, wo der Markt dann mal eben so ganz locker flockig von 44.000 innerhalb von ein paar Tagen auf 75.000 gestiegen ist. Wir haben so einen rasanten Anstieg gehabt. Da wurde der Markt gestoppt bis zu 55.000 und dort war der Markt dann, ich muss das gerade selber nochmal im Chart nachgucken. Und dort war der Markt dann fast ein ganzes Jahr, 250 Tage in dieser Seitwärtsbewegung, in der Akkumulation, bevor er dann seinen Startschuss gegeben hat, die 100.000 zu knacken, Reakkumulation, 126.000, All-Time-High, in die Distribution gegangen und jetzt kam er wieder runter bis auf die 60.000, ist nie unter die 60.000 gedippt und hat sich hier in dieser Range, wo davor die Institutionsakkumulation stattgefunden hat, hier wird der Markt wieder aufgehalten. Das heißt, die Käufer, die Geldumverteilung, was passiert ist, Anleger, die schon länger investiert sind, verkaufen quasi das Geld und es geht schlussendlich, es fließt in die ETFs. Das heißt, die Institutionen übernehmen mehr und mehr und mehr und Marktanteile in diesen Preisbereich. Deswegen ist dieser Preisbereich auch so interessant.
Ja, absolut. Sieht man auch. Sieht man an allen Zahlen, sieht man an allen Informationen, das ist auch so. Ich meine, ist auch logisch, ja. Also ich meine, dass ich eher in ETFs investiere und natürlich auch die Institutionellen dort reingehen, das ist völlig klar, als sie sich einem gefühlten Risiko eines direkten Bitcoin-Kaufs oder ähnliches auszusetzen. Ja? Also das ist völlig richtig und absolut und okay. Ja, genau. Ja, spannend. Hat alles was mit Technologie zu tun, um mal den Switch zu finden zu einem anderen Thema. Hat alles was mit Technologie zu tun und natürlich auch ein bisschen AI getrieben, bestimmt, ja, und viele, viele Trigger, die da drauf abzielen und da irgendwelche Agenten, die da drauf triggern, zu kaufen, zu verkaufen und so weiter und so weiter. Und wir hatten mal in einer letzten Folge, hatten wir mal das Thema der neuen Infrastruktur oder einer neuen Infrastruktur auf Ethereum-Basis für AI-Agenten, und zwar den ERC 8004. Wir hatten so ein bisschen was darüber erzählt, dass es halt so ein Infrastruktur-Layer ist, dass es halt ein Rahmenwerk gibt, um halt Agenten on-chain sozusagen in die Ethereum-Basis zu setzen, dass es auch die Möglichkeit gibt, weil es halt ein ERC-Standard ist, natürlich das Sidechains, also sprich nicht Ethereum an sich, an Basis, sondern halt alles andere, was auf Ethereum aufgebaut ist, dass das auch genutzt werden kann. Interessant, weil es gibt ja das, also der Launch des Mainnet, und ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ist Ende Januar gewesen, also Anfang Februar. So, also sprich 2,5 Monate her. Und ich habe jetzt die ersten Zahlen, den ersten Research, was denn da passiert ist. Und zwar, wir haben angefangen mit 337 Agenten an diesem Tag, 29. Januar. Ich glaube, das werden wahrscheinlich auch nur so irgendwelche Tests gewesen sein. Nach 2,5 Monaten haben wir jetzt 162.000 registrierte Agenten in 22 verschiedenen Netzwerken dort drin. Interessant finde ich, die größten Zuwachs hat die BNB-Chain bekommen. Folgt von Base und dann eigentlich das eigentliche Mainnet auf Ethereum. Also roundabout so 30%, 33% BNB, 23% Base, Ethereum ungefähr so 20% und den Rest im Endeffekt dann halt auf die anderen Chains verteilt, also sprich 22 gesamt. Finde ich ein starkes Wachstum innerhalb von 2,5 Monaten, mal eben 162.000 Agenten, die registriert sind. Natürlich gibt es viele Spielereien, ne? Aber starkes Wachstum. Sehr stark.
Sehr, sehr starkes Wachstum. Also gerade dadurch, dass dieser Krypto-Bereich auch eher noch so von den Use Cases her eher weniger normalerweise genutzt wird und es mehr oder weniger als Spekulationsobjekt gesehen wird, finde ich, ist das ein wirklich rasanter Anstieg und man sieht, dass halt diese Connection zwischen Blockchain und AI, dass es anfängt, immer stärker und schneller zu greifen. Finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Deswegen danke, dass du uns mit den Zahlen hier einmal behelligt hast. Ich hätte mit so einem starken Wachstum definitiv nicht gerechnet.
Ja, es hat vielleicht auch ein anderes Geschmäckle. Also, jetzt kommt's. Jetzt macht's Klick. Auch schön. Jetzt macht's Klick. Das war's. Richtig. Ja, ich glaube auch. Aber ich weiß nicht, so viele sind davon Englischsprachig. Wir machen ja einen deutschen Podcast. Ja, ist genau. Aber egal.
Ich glaube, Translator.
Ja, stimmt. Wir könnten so einen Translator. Ey, mich? Ah, das ist egal. Ja, anderes Thema. Ja. Aber ich glaube, es geht nicht nur um Identity, also sprich, dass du die Agenten da draufsetzt, sondern, und das ist ja eigentlich die Währung von Ethereum, es geht um Usage. Also Benutzung der Ethereum-Chain. Auf den Sidechains oder halt auf dem Mainnet selber. Darum geht es. Mehr Nutzergrad sozusagen da drauf zu kommen. Also die Currency ist Usage. Es ist so. Es ist aber in vielen anderen IT-Projekten genauso. Ja. Je mehr es genutzt wird, je mehr da im Endeffekt Registrierungen drauf sind, je mehr User da drauf sind, desto höher ist natürlich die Awareness. Also je mehr Sichtbarkeit hat man natürlich dann in dieser ganzen Geschichte. Und je schneller wächst natürlich auch das Umfeld, also die Economy ringsherum. Ja. Also das wächst und wächst und wächst, weil je mehr kleine Stückchen halt da drauf sind, ein anderer das sieht und sagt, okay, da könnte man noch was dazu bauen und so weiter. Das heißt einfach, es ist einfach höhere Leistungsfähigkeit da. Und das sieht man ganz stark, und das hat man bei vielen anderen IT-Projekten, sieht man das auch, aber das sieht man ganz stark bei diesen AI-Agents dann halt in diesem ERC 8004, also sprich in dieser neuen Infrastruktur. Wächst, wächst, wächst. Massiv. Ja. Fand ich interessant. Was jetzt auch dazugekommen ist, das ist auch so ein bisschen auch logisch. Es kommen natürlich neue SDKs dazu, also neue Undock-Punkte von den einzelnen Chains. Da gibt es auch tatsächlich dann auch wieder einen neuen ERC-Standard. Achtung, Achtung. Ich schlage heute mit ganz vielen ERC-Standards und Nummern um mich.
Putz die Nummer.
Ja, sag uns sie. Das ist die 8183. Yes.
Yes, 81. Ja. Auf die haben wir gewartet.
Auf die haben wir alle gewartet. Genau, auf die 81-83. Ach Gott, ist das lustig. Ja, ist Bestandteil des 8004ers. Also sprich, man kann sich das natürlich so als Sammelwerk vorstellen, wo dann halt einzelne Punkte reinkommen. Was beschreibt denn dieser 81-83? Und das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil es ist, glaube ich, wichtig, da so eine gewisse Idee zu haben. Wenn ich etwas programmiere auf dieser Chain, brauche ich am Ende des Tages natürlich auch eine Beschreibung von diesem Agenten. Was tut er denn? Und dieses 81-3, ich mache nichts anderes. Also es ist so ein bisschen, beantwortet die Frage, wie vergibt man Agenten einen Job? Also was ist denn die Job Description meines Mitarbeiters, meines AI-Agenten? Was macht er denn überhaupt? Wie viel Budget hat er? Also sprich, darf er Budget ausgeben? Hat er bestimmte Grundsätze, die dort hinterstehen? Hat er eine Beteiligung meinetwegen? Also wir reden dann über DAOs und also die ganzen Geschichten. Am Ende des Tages kann man das zusammenfassen. Wie ist denn die KPI des Agenten? Also wie ist der Nutzwert von diesem Agenten? Das beschreibt die 81-83. Fand ich sehr, sehr interessant, weil du hast damit natürlich dann halt eine Wertigkeit, die du vergeben kannst den einzelnen Agenten. Und damit halt auch eine Kenngröße, um die gegeneinander natürlich auch zu challengen. Das heißt, es gibt ein festgesetztes Rahmenwerk, was denn dieser Agent wert ist. Man kann das natürlich ein bisschen verweichlichen, dass man jetzt die Wertigkeiten ein bisschen auch gegeneinander, besonders wenn man eigene Agenten natürlich produziert hat, gegeneinander ein bisschen stellt. Aber man kann artfremde Agenten gegen meine eigenen, die ich programmiert habe, sozusagen gegeneinander stellen und sagen, okay, wer ist denn mehr wert, wer ist denn weniger wert? Klingt jetzt ein bisschen abwertend. Aber
die Messbarkeit ist schlussendlich sehr wichtig.
Genau.
Dieses Unterfangen. Richtig.
Es ist wie bei allen anderen Märkten auch, und du hast gerade das Marktupdate gegeben, wenn du nicht eine Kenngröße hast, wenn du nicht eine Messbarkeit hast von einem Produkt, von einer Idee, kannst du es auch nicht kalkulieren. Das heißt, du kannst auch predictive, also sprich nach vorne raus, auch überhaupt gar keine Idee gewinnen. Was macht das Ding denn überhaupt? Und wie wertvoll ist es denn für mein Unternehmen? Wie wertvoll ist es denn für meinen Layer of Trust, den ich vielleicht brauche? Wie wertvoll ist dieses Element? Wie wertvoll ist dieser Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, ja, dieser virtuelle Mitarbeiter für mich, für meine Lösung, für mein Unternehmen? Und das macht 81-83. Fand ich spannend. Kommen immer mehr Teile hinzu, ja, die man auch braucht, definitiv.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist schön, dass es nicht nur wächst, sondern dass natürlich auch daran gedacht wird, das Ganze sofort weiterzuentwickeln, dass man halt diese Messbarkeit hat, dass man dem Ganzen einen Wert zumessen kann. Gerade am Anfang, wenn etwas komplett neu ist und sehr stark gefragt ist, aber ich sag mal so, das Angebot ist stark begrenzt, die Nachfrage ist riesig, dann hast du natürlich erstmal einen extrem hohen Preis für etwas. Die Messbarkeit ist halt schlussendlich gegeben, aber nicht so genau. Und dann aber siehst, okay, das Angebot wird natürlich immer größer, immer größer, immer größer. Die Nachfrage bleibt gleich oder nimmt schlussendlich so ein bisschen ab, weil viele fahren sich ja dann auch auf einem bestimmten erstmal fest. Dann siehst du auch, dass sich der Preis anfängt einzupendeln und seinen Mittelwert findet und diese Messbarkeit wird dann immer realer. Am Anfang, denke ich mal, wird schon schwer, vernünftig auf einen Nenner zu kommen. Aber je mehr es gibt, je mehr es genutzt wird, desto messbarer und skalierbarer wird das Ganze auch schlussendlich. Und dann kommt Licht ins Dunkel.
Ja, genau. Ich glaube, was Ziel ist, das kann man so ein bisschen sagen, das sollten wir vielleicht auch mal in einer der nächsten Podcast-Folgen vielleicht mit aufnehmen, ist, glaube ich, so eine Art App-Store, wenn man das benutzen darf, als Wort App-Store für...
Wahrscheinlich App-Store nicht.
Ja, genau.
AI-Store.
Den AI-Store, also AI-App-Store, weiß ich nicht, für Agenten. Das ist, glaube ich, Ziel des Ganzen, weil du brauchst einmal, was macht das Ding, wofür steht es da, wie sieht's aus, ja, optisch, wie kann ich es anprogrammieren, was kann ich dann für Informationen reingeben, wie kann ich damit interagieren, was ist die Wertigkeit, KPIs hatten wir gerade, und so weiter und so weiter. Und was, am Ende des Tages, was kostet mich das Ding? Und da geht's so ein bisschen hin, dass es ein Rahmenwerk geschaffen wird, im Endeffekt eine Auswahl zu treffen. Was ich dann spannend finde, wer trifft denn die Auswahl? Also ich als Person oder trifft es ein anderer Agent? Also sprich, der dann sozusagen diesen Store durchsucht, da ist klar, den Agenten brauche ich. Ich bastel mir mein eigenes Unternehmen zusammen. Also,
interessant.
Ja, da geht es auf jeden Fall.
Du hast quasi deinen eigenen Agenten, der dein CEO-Agent ist und dann genau. Sagst du hier, CEO Agent, geh mal in den Store und bastel dir deine Agents mit dem Wissen, mit dem Wissen, mit dem Wissen, mit dem Fachwissen, bastel dir dein Team daraus zusammen, dass ihr effektiv und schnell arbeiten könnt. Ich brauche dieses Ergebnis.
Genau. Irgendwann, und das wird bestimmt nicht mehr so lange dauern, so eine Zeit kann ich dir nicht sagen, irgendwann wirst du in der Presse hören, dass irgendein Unternehmen unfassbar viel Geld verdient hat und sehr, sehr stark wächst und dieses Unternehmen ein reines, pure AI-Unternehmen ist. Das heißt, da gibt es niemanden mehr, der dem Ding gesagt hat, hey, du bist jetzt das und du bist jetzt das. Das wird irgendwann kommen. Also die Wertigkeit, wahrscheinlich eines der wertvollsten Unternehmen dieses Erdplaneten, wird wahrscheinlich ein AI-Bot oder ein AI-CEO, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen mag, wahrscheinlich irgendwann sein. Das wird so kommen. Also da gehe ich ganz schwer von aus. In welcher Zeitlinie, keine Ahnung. Ja, das wird kommen.
Ich meine, es spart unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Geld. Ich meine, ich bin in AI auch nicht der tiefbewandertste und wähle nicht immer das Beste aus, was für mich am schnellsten arbeitet. Ich bin auch aktuell nicht bereit dazu, zu sagen, okay, ich will jetzt den neuesten AI-Agent, der mich aber so und so viel Geld kostet, weil ich das und das vorhabe. So tief bin ich da auch nicht drin. Aber ich arbeite halt so mit verschiedenen Dingen. Und das Ding ist ja halt, große, breite Masse arbeitet halt einfach mit ChatGPT in der Regel, ja, oder mit Gemini, klar, je nachdem. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ChatGPT sage, ich brauche ein AI-generiertes Bild für beispielsweise mein Instagram oder mein Facebook oder was auch immer. Das und das soll da drinne sein, das und das soll das Thema sein, das und das soll da draufstehen, so und so soll es ungefähr aussehen. Mach mir einfach mal ein paar Vorschläge, dann kriegst du da Vorschläge, wo du so sagst, holy shit, das ist richtig gut und das ist einfach nur eine ganz normale ChatGPT. Ja, also da ist jetzt nichts spezialisiert auf das, spezialisiert auf dies, spezialisiert auf jenes. Und du siehst es jetzt halt auch mittlerweile sehr, sehr viel. In YouTube sind sehr viele AI-generierte Thumbnails mittlerweile in Verwendung. Also du siehst, es wird auch in dieser Branche. Und normalerweise, ja, also als ich damals noch aktiv YouTube gemacht habe, und das waren jetzt auch keine krassen Bilder, aber ich habe pro Thumbnail ungefähr 20 Euro bezahlt. So, jetzt bezahle ich 20, Wahnsinn. Beispielsweise jetzt bezahle ich 20 Euro im Monat für mein ChatGPT-Abo und der haut mir 100 Thumbnails raus. Wenn ich das will, am Tag. Ohne Probleme. Und das finde ich halt, ist schon krass. Und diese Bilder sind sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also das ist teilweise schon erschreckend, wo du siehst, okay, da gibt es schon starke Einschnitte. Natürlich auch für diejenigen, die davor das als Business gemacht haben, stark davon profitiert haben. Du siehst jetzt allerdings halt auch, und das finde ich auch nochmal spannend, so als letzte Randanekdote zu dem Thema AI. Du siehst zum Beispiel auf Fiverr, ja, auf Fiverr kannst du dir sehr kostengünstig zum Beispiel Thumbnails erstellen lassen, Videos erstellen lassen, Spiele erstellen lassen. Das heißt, eigentlich ist die Plattform dafür gedacht, du connectest dich mit Experten. Falls du etwas brauchst, was du nicht kannst, kannst du den Job darüber vergeben. In der Regel sitzen sehr viele im Ausland. Du bekommst es zu einem sehr guten Preis in der Regel. Also wenn du ein bisschen Research und dich mit denen auseinandersetzt, manchmal bekommst du aber auch absoluten Käse. Ja, du merkst jetzt halt gerade, dass dort sehr, sehr viel einfach gemacht wird, die Preise auch ein bisschen angestiegen sind und du bekommst einfach ein KI-generiertes Bild zurück. Die machen nichts anderes, als deine Anfrage, ChatGPT zu geben, ein Bild generieren zu lassen, schicken dir das zurück und machen damit Geld. Weil die Leute sagen, ich weiß nicht, wie KI funktioniert. Du gibst quasi genau das da ein. Also den Text, den du an Fiverr schreiben würdest, normalerweise an denjenigen, der das für dich machen sollte, den Text gibst du quasi einer KI und der generiert dir das. Das ist interessant.
Neues Geschäftsmodell, ja.
Oh, ich sehe schon die Hasskommentare von den Leuten, die über Fiverr arbeiten.
Ganz viele.
Die Influencer werden mich hassen.
Unten rein in die Kommentarleisten. Er hat's gesagt.
Oh nein, ich habe Fiverr zerstört.
Du warst es. Ja, lustig. Ja, sehr, sehr lustig. Aber du hast natürlich, also auf der einen Seite ist es natürlich für diese Personen ein schnelleres Business. Das heißt, sie können wesentlich mehr in kürzerer Zeit generieren. Auf der anderen Seite siehst du natürlich auch die Community wachsen, die sich natürlich selbst mit dem Thema AI beschäftigt, ja, so wie wir auch. Das heißt, je mehr du dich damit beschäftigst, desto weniger brauchst du natürlich dann auch die anderen Kollegen. So, also das heißt, es zerstört natürlich auf der anderen Seite ein bisschen das Geschäftsmodell. Ich glaube, wo wir uns gerade in der Phase befinden, ist, dass vieles lernen. Also viele lernen einfach. Lernen neue Skills, lernen neue Ideen. Und das ist auch wichtig. Weil früher hast du im Endeffekt etwas gelernt und bist dann in dieser Karriereleiter vielleicht weitergegangen, also sprich in diesem Unternehmen. Heute ist es unfassbar wichtig, dass du dir einzelne Skills aneignest, also sprich, dass du ein bisschen was über AI weißt, dass du ein bisschen was über Blockchain weißt, dass du ein bisschen was über, wie funktioniert denn Marketing, wie funktioniert denn Sales, was ist denn mit dem Trading. Das heißt, du holst dir viele kleine Bausteine und bastelst dir im Endeffekt dein eigenes Wissen zusammen. Und das ist extrem wichtig in der aktuellen Zeit, weil die Zeit einfach viel zu schnell ist. Neue Technologien sind einfach viel zu schnell da. Neue Informationen sind viel zu schnell da. Das heißt, du kannst das gar nicht alles aufnehmen und Experte in einem werden. Jetzt kann man das positiv oder negativ sehen, dass viele von uns halt zu Generalisten werden, also sprich viele Dinge gleichzeitig wissen, aber nichts in der Tiefe. Da kann man drüber diskutieren und natürlich auch spekulieren, brauche ich das in der Tiefe, weil irgendein anderer oder ein AI-Bot dieses in der Tiefe sowieso kennt und ich mir das gar nicht aneignen muss. Schwieriges Thema, auch eine ganz andere Diskussion. Wie lernt man denn überhaupt und was lernt man denn? Ich glaube, wir können hier in unserem kleinen süßen Podcast eigentlich nur empfehlen, hey, hört das Ding, unseren, aber auch viele andere Informationen. Holt euch Informationen. Lernt, lernt, lernt. Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Und ich hoffe, wir können so ein bisschen dazu beitragen. Oh, das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag. Ich möchte da noch eine Sache zu ergänzen. Und zwar hat man halt auch schon gesehen, gerade mit der Voranschreitung des Internets, vor allem Web 2.0, wo selber Leute im Internet veröffentlichen konnten, am Anfang noch schwierig. Ja, immer noch, also gerade so die Generation, die jetzt so, sag mal, um die 60 bis 70 ist, sind immer noch diejenigen, die nicht sehr aktiv, sondern eher tatsächlich immer noch jemanden anrufen und fragen. Und gerade
deine Wahrnehmung, Stefan, vorsichtig, das ist deine Wahrnehmung. Nicht, dass wir hier irgendwelche Leute vergraulen, die das.
Ich hab sah die älteren Generationen. Das ist natürlich halt
auch. Ich fühle mich auch schon als älter. Oh Gott.
Ey, ich rede von 60, 70-Jährigen, da bist du ja wohl noch lange nicht. Also halt mal okay. Flach her.
So. Ja, okay.
Und so, das Ding ist, die rufen immer noch Leute an und sagen, hey, wie kann ich das und das machen? Und die Generation, deine, meine, noch. Gerade die jetzt noch neuere Generation, die sagen, warum googelst du das ja einfach, weil es das Normalste für uns auf der Welt ist. Das heißt, bei unserer Generation merkt man halt schon, okay, da kam dieser Shift in das Informationszeitalter. Wir haben uns Informationen schneller gesucht, weil bis ich jemanden mal erreicht habe oder in die Bücherei gefahren bin und das in den Krypten da nachgeforscht habe, was auch
immer. Aber Stefan, du bist doch auch oldschool. Wenn du googelst, bist du oldschool. Du bist völlig raus.
Ich rede doch jetzt noch gar nicht, dass ich das jetzt mache. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Nein. Und du siehst halt diesen Shift und gerade so, ich habe noch vor, sagen wir mal, 15 Jahren, 20 bis 15 Jahren, da war es so, es beginnt das Informationszeitalter. Da hast du das richtig gemerkt. So, es beginnt. Informationen sind Macht und du hast es dann halt auch gerade gesehen mit Firmen wie Facebook, was jetzt Meta ist, du hast es gesehen mit einer Firma wie Google, ist, die Informationen gesammelt haben, das als Marketingmittel genommen haben, über Menschen Dinge herauszufinden, ihm die geeignete Werbung auszustreuen, weil dort immens viel Geld drin sitzt. Ja, Wissen ist Macht. Und gerade jetzt in den letzten Jahren, wo das Thema AI so stark im Kommen ist und im Aufbauen ist und wir uns die Möglichkeit haben, über AI zu lernen, in einer Konversation zu lernen, uns Lehrpläne selber erstellen zu lassen, zu sagen, hey, ich möchte mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich habe jetzt aber keinen Bock, 5.000 Euro für dieses Coaching oder 3.000 Euro für diesen Kurs oder nochmal 1.000 Euro dafür die Abendschule auszugeben, um das Thema zu lernen. Kannst du mir mit den Informationen, die wir hier im World Wide Web haben, einen Lehrplan erstellen, wie es am besten angehen sollte? Ich habe 2 Stunden am Abend Zeit. Das ist das, was ich nehmen könnte. Ich würde es gerne 6 Tage die Woche machen. Wie lange bräuchte ich denn überhaupt, um Wissensstand X zu erreichen? Du kannst es im Vorfeld planen. Du kannst dir einen Lehrplan erstellen lassen. Einfach nur, indem du mit einer KI darüber redest, wie du es machen wollen würdest. Anstatt gleich zu sagen, ich gehe all in und ich kaufe mir jetzt einen 5.000, 10.000, 20.000 Euro Kurs, was auch immer, kannst du dir jetzt Informationen zusammenstellen lassen und hast ein Grundrauschen, ein Basiswissen, mit dem du arbeiten kannst. Ist zum Beispiel halt auch, wenn man etwas Neues machen will, womit man dann auch zukünftig sein Geld verdienen möchte. Mit diesem Basiswissen findet man für sich auch heraus, ist das überhaupt etwas, in dem ich langfristig arbeiten kann oder hört sich das gerade einfach nur geil an? Und ich möchte das machen, ich investiere mein Geld und finde auf der Hälfte der Zeit, merke ich, Das ist eigentlich gar nichts für mich. Das ist zum Beispiel nämlich gerade auch beim Trading nämlich sehr häufig der Fall. Die Leute sagen, oh, das hört sich geil an und der ist am Strand und der lebt im Ausland und der kann das und das jetzt machen. Ich will das halt auch. Und auf der Hälfte der Strecke merken die, dass es ein sauharter Job ist, das überhaupt durchzuziehen, und die meisten Leute brechen halt ab. Und das ist sehr, sehr interessant, dass man heute in dem Informationszeitalter, wo wir wirklich richtig angekommen sind, und so fühlt es sich gerade an, das würde ich damit sagen, wir sind im Informationszeitalter gerade richtig angekommen. Und selbst jetzt sehen wir, wie es Tag für Tag nochmal stärker wächst.
Das war jetzt auch das Wort zum Sonntag. Und du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe mitgenommen, dass du doch nicht am Strand sitzt, wie alle unsere Zuhörer vermuten, sondern tatsächlich ein bisschen arbeitest. Ja, aber es ist Arbeit. Es ist überall Arbeit. Und ja, wo wir, ich glaube, appellieren können, ist lernen, lernen, lernen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir befinden uns gerade, also gerade was diese KI-Dinge angeht, wir befinden uns so ein bisschen, um die Anekdote zum Web 2.0 irgendwie zu kriegen, wir befinden uns gerade so ein bisschen in der HTTP-DNS-Phase. Also irgendwie das Internet ist gerade geboren, es gerade so die ersten Webseiten statt, es findet gerade so die ersten Informationsaustausche statt, viele reden darüber, durch die Presse geht es, ja, und es findet halt eine Konsolidierung der Infrastruktur statt. Und am Ende des Tages ist es ein Aufbau der Infrastruktur. Was anderes ist es nicht. Und das, daran zu partizipieren, daran zu wachsen und dieses zu erlernen, ist unfassbar wichtig. Weil nur damit kann ich zukünftig, und gerade an die jüngeren Gesellschaft sozusagen, damit kann ich zukünftig dann halt auch Geschäfte machen und halt daran auch partizipieren. Aber es schwappt, um dann nochmal auch den Umkehrschluss zu springen, aber es schwappt natürlich auch zu vielen, vielen anderen, auch in der Elterngeneration. Da wird nicht mehr gegoogelt. Da nimmt man sich dann halt auch ChatGPT, Perplexity, Grok oder wie die ganzen Dinger alle heißen, um halt auch dann Informationen zu bekommen, weil es halt auch einfacher ist. Und man sieht es auch den Zuzug in Autotechnologien, ja, da werden dann halt auch mittlerweile die KI-Agenten in die Autos eingebaut, dass ich halt auch in den Navigationssystemen das habe und so weiter. Das ist alles schleichend da. Es gibt jetzt Waschmaschinen mit KI. Also, ja, da werden wir nicht mehr von wegkommen. So ist es.
Es ist ja auch eine starke Unterstützung. Und wenn man eine Idee dafür entwickelt, wofür man das tatsächlich wirklich gut nutzen kann, und mittlerweile sind die Dinger auch in der Regel so gut, dass man sie fast für alles nutzen kann. Und es gibt ja nicht nur ChatGPT. ChatGPT ist das Aushängeschild, weil ja, jeder darunter klar. KI versteht.
Es das war das
ja
Erste, deswegen.
Klar. Es war das Erste. Es ist auch, denke ich, immer noch das Größte und meistgenutzte, soweit ich weiß. Ja, und
es wechselt zum Beispiel.
Ist, ja. Also wir sehen halt, es gibt ein wachsendes Marktumfeld, weil Konkurrenz ist gut. Also wenn du Druck von Konkurrenz hast, weißt du, dieses Produkt wird auf Krampf und auf wirklich auf Zukunft versucht, immer besser, schneller, besser, schneller, besser, schneller, besser, schneller zu machen. Und das ist ja auch schlussendlich das, was am Ende den Nutzer freut, wenn dort Konkurrenzkampf herrscht. Wenn wir jetzt nur ChatGPT hätten und es wäre nichts anderes passiert und das wären die einzigen, würde das System auch viel langsamer wachsen, weil sie keinen Druck hätten, weil sie sagen, uns nutzen sowieso alle. Jetzt sehen sie, es kommen mehr AIs raus, wir verlieren im Marktanteile, wir müssen ein neues Feature rausbringen, wir müssen das nochmal besser machen, wir müssen hier nochmal besser werden. Der Druck ist halt einfach da und das ist das, was es für den Endverbraucher am Ende eigentlich umso besser macht.
Absolut, absolut. Um jetzt den letzten Satz zu sagen, du hattest es gerade aufgeworfen. Wie hoch sind die Nutzerzahlen? Da gibt es natürlich Nutzerzahlen von den einzelnen Plattformen selber, ja, die vielleicht auch nur auch geschönt sind oder auch nicht geschönt sind. Aber man kann trotzdem deutlich sagen, dass tatsächlich ChatGPT aktuell immer noch am meisten genutzt wird. Also wenn man den Traffic dann halt auch auswertet. Aber natürlich die AI von Meta, also sprich, weil sie tief integriert ist in den ganzen Geschichten, ist tatsächlich auf Platz 1 zu sehen, weil sie in den Plattformen drin ist. Das heißt, man merkt es nicht bei der Benutzung. Das ist vielleicht so ein Ding. Weil sie natürlich mit Facebook, mit Instagram und mit WhatsApp natürlich drei Konsumerquellen haben, wo sie halt tief integriert sind. Deswegen sind die Nutzerzahlen wahrscheinlich noch deutlich höher, als wenn du jetzt das eigentliche App von ChatGPT sozusagen selber nutzt. Ja. Also das ist zu sagen damit. Ja, aber gefolgt davon tatsächlich von Gemini, also Google, ja, und auch Claude als französisches Produkt sozusagen wächst gerade massiv. Und ja, schauen wir mal. Wir werden sehen, was in den nächsten Monaten
Jahren passiert. Natürlich, gar keine Frage. Eine letzte Sache habe ich noch. Und das ist auch das Spannende, wie sich ja auch bei uns auch Google integriert hat. Wir haben ja Zumindest kann ich mich an keine Zeit daran erinnern, wo das mal Thema war. Wir haben nie gesagt, ich gebe das mal in die Suchmaschine im Internet ein, sondern wir haben eigentlich immer, seitdem ich mich zurückerinnern kann, haben wir gesagt, ich google das mal. Und heutzutage, und das habe ich auch in eigenes Verb ist entstanden. Und jetzt merke ich halt immer häufiger, dass die Leute sagen, ich frag mal ChatGPT. Oder die sagen, frag doch ChatGPT. Die sagen auch nicht, frag mal eine AI oder frag Gemini, sondern sie sagen, frag ChatGPT. Das heißt, ChatGPT hat so ein bisschen Google-Status bekommen, ne, von dem, was wir von damals kennen.
Wording finde ich
sehr,
her,
sehr interessant, vom Wording her.
Das stimmt. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Es gibt tatsächlich kein Verb, also googeln, ja, das ist sozusagen das Verb, was da entstanden ist. Tatsächlich in dieser AI-Fragestellung gibt es das aktuell nicht, wenn ich jetzt irgendwelche Chatbots benutze. Aber ich merke es selber in meinem privaten Umfeld, da hast du vollkommen recht, und viele andere werden es wahrscheinlich auch merken. Dann frag doch mal ChatGPT. Ja, genau. Ob du jetzt ChatGPT wirklich nutzt, ist eine ganz andere Geschichte, aber du nutzt halt irgendeine KI, die halt meinetwegen auf deinem Handy, auf deinem PC dreht, aber ja, tatsächlich viele sagen das so, ja, das stimmt. Auch das, Stefan, werden wir sehen. Es hat mir wie heute sehr viel Spaß bereitet. Sehr viel Informationen, glaube ich, haben wir unseren Zuschauern, Zuhörern heute gegeben. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Da werden wir natürlich wieder die Marktupdates machen. Wir werden natürlich noch ein bisschen tiefer reindrillen in diese ganzen, also sprich, was entsteht da gerade für eine Infrastruktur? Was kann man da vielleicht auch schon für Projekte sehen? Da bin ich gerade dran, auch mal so ein bisschen Projektresearch zu machen. Da finden auch viele interessante Dinge statt, die gerade auf diesem neu entstehenden Marktplatz halt auch, ja, entstehen. Wir schauen mal. Genau. Aber in einer neuen Folge. Richtig. Stefan,
ganz
für
genau.
Heute lieben, lieben Dank. Und nochmal vielen Dank an alle Zuhörer, Zuschauer. Unsere Community wächst und wächst und wächst. Und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. André, dir auch nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und deine wertvolle Information. Und dann hören wir uns alle in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Alles klar. Ciao, ciao.